Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Herzlich willkommen zur Kirche heute mit Gedanken zum Pessachfest. Nee, Entschuldigung, falsches Skript. Soundcheck ist hier. Das war gerade Duane Eddy mit Rebel Rouser. Und aber bitte daran denken, es ist Tanzverbot in diesem Land und das gilt auch zu dieser Stunde noch. Wir spielen die Musik heute auch nicht so laut. Nehmen uns ein bisschen zurück. Wir, das sind heute 5 Leute, die auch kein Zuhause haben an diesem Feiertag. Germer Redlich, das ist unser Obertonmeister. An hohen Feiertagen macht er das dann mal, gibt nämlich doppelt Geld. Dann ist zu Gast Dennis Kastrup, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Martin Böttcher.
Hallo.
Nadine Lange.
Tag.
Ich bin Andreas Müller und nicht viel Geschwätz. Wir sind ja ein bisschen heute auch, wir reflektieren heute auch ein bisschen über das Sein und was das alles soll. Das tun wir, während die Musik läuft und zum Beispiel Musik von Alabama Shakes, Martin.
Ja, hier kommt sie, die Südstaaten-Antwort auf all die Ach-was-bin-ich-authentisch-Bands zwischen hier und Brooklyn, New York, die Alabama Shakes. Die erste Überraschung, ja, die 4 kommen wirklich aus dem US-Bundesstaat, den sie im Namen führen. Die zweite Überraschung, bis vor gar nicht so langer Zeit spielten sich die Alabama Shakes noch durch die Bars und Clubs ihrer Heimat. Sie waren allenfalls eine Lokalattraktion, bevor der Rest der Welt sie entdeckte. So lange ist das alles noch nicht her. 2009 fanden die 4 zusammen. Man spielte zunächst mal vor einem Cover Version von Led Zeppelin bis Otis Redding, von AC/DC bis James Brown. Und all das, als all das einschlug, machte man eben mit eigenen Sachen weiter. Größte Attraktion dieser Band, die sehr viel verspricht und auf die sich gerade alle einigen können, ist Brittany Howard mit ihrer gewaltigen Stimme. Die ehemalige Postangestellte, war sie Briefträgerin oder am Schalter? Ich weiß es nicht so ganz genau. Sie singt so ziemlich alles und jeden gegen die Wand, der sich derzeit in Sachen Southern Rock, Rhythm and Blues Soul versucht. Wäre John Fogerty, der einstige Chef von Creedence Clearwater Revival, nicht noch am Leben, er würde in seinem Grab tanzen. Eine Frage bleibt, sind die Shakes wirklich die Retter der guten, alten, handgemachten Musik? Nichts anderes jedenfalls wird gerade von ihnen erwartet.
Alabama Shakes im Soundcheck auf Radio 1 aus ihrem Album Boys and Girls mit Be Mine, die Band, auf die sich alle einigen, der Hype der Stunde. Bist du für sie oder gegen sie, bin ich schon gefragt worden, im sozialen Netzwerk, all solche Dinge. Und ich sag erstmal nichts.
Also ich bin dafür. Ich bin auf jeden Fall dafür. Also sie ist natürlich der Knaller. Jetzt gerade wahrscheinlich Janis Joplin in ihrem Grab getanzt, als sie das gehört hat. Am Anfang kann man noch denken, vielleicht ist es ein Mann. Ich habe auch beim ersten Lied gedacht, Mann, ist das der kleine Bruder von Caleb Followill oder was? Also die Stimme ist schon richtig spektakulär und wie sich da reinschmeißt, ist schon toll. Nicht alles an dem Album ist gelungen. Also in der Mitte, finde ich, hängt es ein bisschen durch. Da sind ihnen ein bisschen die Songideen ausgegangen. Da wird es dann so ein bisschen so Blues nach Zahlen, aber insgesamt ist das die sind sehr jung, ist das ein respektables Debüt?
Ich finde auch, das ist ein respektables Debüt. Ich habe auch zuerst den Song Hold On gehört und mich hat's umgehauen. Das war irgendwie so ein Zeitsprung. Ich meine, ich war damals noch nicht geboren, aber es ist ein Zeitsprung für mich gewesen, der sehr erfrischend auf mich gewirkt hat, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Dachte ich so, ja, endlich hauen mal wieder Leute was raus, einfach lassen die Gitarre knallen und sie, das ganze Album steht ja auch nur mit ihr, mit dieser unglaublich präsenten Stimme und mit Inbrunst, mit der sie alles singt. Und ich find's auch großartig, wie sie an manchen Stellen ja quasi fast so ein Call and Response mit sich selber macht. Also in manchen Stücken sagt sie, Brittany, mach weiter, und das ist einfach total ehrlich und authentisch, und das finde ich großartig. Also mich hat's umgehauen, ja.
Ich weiß gar nicht, ob sie so, also ich glaube schon, dass sie die Band auch braucht, weil die Band baut ihr wie so ein Teppich, wo sie sich so richtig austoben kann und wo sie so rausgehen kann. Und die ganzen 4 Alben, die wir ja heute hier besprechen, ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder ob du es mit Absicht gemacht hast, Andreas.
Aber, der Regisseur.
Ja, aber alle Alben arbeiten sich ja irgendwie an der Vergangenheit ab. Und was mir an diesem Album irgendwie gut gefällt, ist so, der gute Künstler, der klaut halt nicht nur bei einem, sondern bei vielen und macht daraus was Eigenes. Und das, finde ich, haben die Alabama Shakes hier ganz gut hinbekommen.
Oh. Alabama Shakes und Hold On aus ihrem Album Boys and Girls hier im Soundcheck auf Radio 1. Was mir an dieser Platte gefällt, ist, dass wir die Instrumente schön hören, insbesondere diese Gitarre. Sie spielt auf der Bühne einen Nachbau, zwar aber im Studio vielleicht eine Original Gibson ES 335, die auch bei den Kings of Leon im Gebrauch ist. Also eine Gitarre, die eben einen totalen Charakter hat, die nach sich selbst klingt. Und das wird hier wunderbar ausgestellt. Die Produktion ist total modern irgendwie, finde ich. Es ist eben nicht Lo-Fi, sondern man soll hier ein bisschen Scheune hören. Das ist natürlich sehr aufwendig gemacht. Aber alles in allem ist das Gewese um diese Band meiner Ansicht nach wirklich extrem übertrieben. Also ich kann sie über die Länge des Albums nicht hören, weil mir die Stimme wirklich irgendwann auf die Nerven geht. Ich mochte Janis Joplin auch nie, muss ich dazu gestehen. Mhm. Sie haben natürlich wie viele dieser Ami-Mucker-Bands die gesamte Trickkiste drauf. Also es ist eine Band, die halt spielen kann. Das musst du da auch, weil du dein Geld ja in Schuppen verdienst, die dann tatsächlich vielleicht auch mit dem Drahtzaun gesichert sind gegen Flaschenwürfe, die Bühnen und so weiter und so fort. Aber da gibt es eine ganze Reihe von so Krisengewinnler-Bands eigentlich auch. Und ich würde mir wünschen, dass die Heartless Bastards, eine meiner absoluten Lieblings-Klein-Bands, das auch endlich mal bekämen, diese Aufmerksamkeit. Also Bands, die nämlich hunderte von Konzerten spielen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, weil es keine großen Plattenverträge mehr gibt und so weiter und so fort. Aber anders als, sage ich mal, wirkliche absolute Großmeister wie die einzigartigen Black Keys, passiert mir hier zu wenig letztlich an originellem oder irrwitzigen Umgang mit dem Erbe. Also das könnte tatsächlich fast eine Creedence Clearwater Revival Platte sein irgendwie. Und ich will jetzt gar nicht das böse R-Wort bemühen. Das können wir, glaube ich, sowieso in den nächsten Jahren vergessen, dass es auch eine Revolution auf uns zukommt, kreativer Art. Aber letztlich ist mir das zu nett und dann eben auch zu kalkuliert, zu einfach auf der anderen Seite. Also es ist kalkuliert und einfach und mich erreicht es nicht.
Nee, das glaube ich nicht mit dem kalkuliert. Also die machen da einfach ihr Ding und dieser Song, den wir eben gehört haben, ist einfach ein Hit. Also das muss man einfach zugestehen und das ist ein Debüt. Also die Frau ist 22 oder sowas. Okay, da haben die Beatles, wissen wir auch, schon alles Mögliche hinter sich gehabt. Trotzdem, das denen jetzt vorzuwerfen, dass sie das jetzt von langer Hand geplant und kalkuliert hätten und da die richtigen Zutaten zusammengetan. Mein Gott, also ich finde es jetzt auch...
Vielleicht unbewusst kalkuliert. Ja, kalkuliert ist das falsche Wort.
Nicht weiter verwerflich.
Ja, aber ja, es ist die Trickkiste der großen amerikanischen der Kneipenbands.
Ich finde das aber auch, dass man der Band mal noch ein bisschen Zeit geben soll. Also ich meine, die haben in der Schule angefangen, die kennen sich seit der Highschool, die haben ein bisschen gejammt in ihren kleinen Garagen, in ihrer kleinen Stadt, wo sie so ein bisschen kleine Auftritte gehabt haben, so typisch Karriere von so Kleinstadt-Bands. Und dafür finde ich es eigentlich auch ziemlich mutig, dass sie diese Musik spielen, weil so viele Bands gibt es gar nicht, die sich solche Musik aussuchen, auch aus amerikanischen Städten. Die greifen dann, weiß ich nicht, in die klassische Gitarrenrichtung und ziehen ihr Ding dann durch und das, finde ich, haben sie nicht getan.
Das wissen wir vielleicht gar nicht, weil diese ganzen Kapellen alle noch nicht rausgekommen sind. Man müsste da tatsächlich mal sehr, sehr tief graben. Ich vermute, dass es aber hunderte solcher Bands inzwischen gibt, weil es diesen riesen Gap gibt zwischen den Monster Acts, wie von mir aus Lady Gaga und wie sie alle heißen, die so in der ganz, ganz oben spielen und eben sowas. Es gibt ja auch die Venues gar nicht mehr.
Aber ich glaube,
die entsprechenden Hallen für solche kleinen Bands nicht mehr.
Na, ich glaube, das funktioniert anders. Ich glaube auch, dass da Hunderte gerade in den Startlöchern stehen, aber eben weil Bands wie die Black Keys oder auch Kings of Leon oder sowas so einen großen Erfolg gehabt haben. Und das zum einen ermutigt das natürlich immer Bands in ihre Richtung, die vielleicht ähnlich aussieht, zu gehen. Zum anderen sieht man dann sofort die Plattenheinis, wie sie wieder dastehen und denken so, ja, jetzt machen wir das nächste große Ding, die Kings of Leon. Und das geht mir, glaube ich, bei dieser Band, bei den Alabama Shakes, so ein bisschen auf die Nerven. Ich glaube auch, wo kommen die auf einmal her? Warum sind die auf einmal da? Warum werden die auf einmal überall gefeatured? Dann gehen die durch die ganzen US-TV-Talkshows, die Late-Night-Shows und sowas, sind auf einmal auf dem Cover von Rolling Stone gewesen und das innerhalb von so kurzer Zeit. Und das ist eben so ein typisches Hype-Phänomen. Da ist was aber auch, ein Hype entsteht ja nicht nur aus sich selbst, sondern er wird auch gesteuert. Und ich glaube, das passiert gerade mit denen. Musikalisch finde ich trotzdem, dass sie so für so ein Debütalbum erstmal das Zeug dazu haben, dass man man auch auf sie setzen kann und ganz, ganz große Sachen mit ihnen vielleicht.
Ach, die Debütalben sind immer toll. Also von einer einigermaßen okayen Band gibt es da so gut wie kein schlechtes Debütalbum. Es kommt nur nichts mehr nach. Diese Band wird kein weiteres interessantes Album mehr machen können.
Warte mal ab, vielleicht kommt ja den Auerbach um die Ecke und sagt, hier, ich produziere
das. Nein, warum soll der Auerbach, muss erstmal, was muss er, also der hat jetzt gerade Dr. John, jetzt kommt, was müsste der denn mal produzieren?
Aber vielleicht hätte man das damals...
Laura Jones, ach nee, das macht ja Dings jetzt.
Vielleicht hätte man das damals auch gesagt über Gossip und Beth Ditto. Für mich ist hier Brittany Howard so ein bisschen auch eine Antwort auf Beth Ditto. Entspricht nicht unbedingt so den herkömmlichen Schönheitsidealen, die vielleicht in der Popmusik gefragt sind, und hat eine gewaltige Stimme. Und damals hätte auch niemand gedacht, dass Beth Ditto mal so eine Karriere, glaube ich, machen würde, als die auf der...
keine guten Platten mehr gemacht.
Ich finde, die Sachen, die sie jetzt auch selber macht, die sie Solo macht und so...
mit der Meinung.
Ja.
Tja.
Ich finde auch, dass dieses Hype-Ding, um das nochmal kurz aufzugreifen, da kann die Band ja auch nichts für. Also ich meine, das irgendwie als Grund hier anzusetzen, zu sagen, so ja, die Band wird jetzt hier verschleudert irgendwie und alle stützen sich drauf. Natürlich tun sie das, weil es ja auch, weil Hold On und I Found You ist rausgekommen damals und die Leute fanden es großartig und die Leute haben sich das gesaugt ohne Ende. Und dann kommen natürlich die Plattenfirmen irgendwann, natürlich kommen die Medien drauf. Und da würde ich aber jetzt die Band nicht mit in Zusammenhang setzen. Da kann sie ja nicht, da kann die Band ja nichts für. Und das irgendwie als Kriterium zu sehen, wie gut die Band ist oder wie gut sie noch sein kann, finde ich ein bisschen hochgegriffen, weiß ich nicht.
Es wird ja auch einfach Nachschub gebraucht. Also die Kings of Leon und die Black Keys Platten, die haben wir jetzt. Und klar, dass da danach gesucht wird. Und es gibt wirklich schlimmere Sachen, die jetzt sozusagen gehypt werden könnten. Also da kann ich mich gar nicht so drüber aufregen, wenn so eine Band groß rauskommt als die XY-ste Langweiler-Indie-Rock-Band. Also davon habe ich wirklich den Kanal total voll. Da lasse ich mir lieber von ihr Janis Joplin-mäßig einen um die Ohren schreien.
Ehrlich?
Mhm.
Ich auch.
Ich fand Janis Joplin auch super.
Das habe ich befürchtet.
Ja, ja. Ist ja wohl klar.
I Found You, die Alabama Shakes. Oder wie wir Fans sagen, die Shakes. Habe ich gerade gehört. Wir Fans stimmt nicht ganz, wie diese Wertung beweist.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit, Hit.
Zweimal Hit, zweimal geht in Ordnung. Die Achse Böttcher-Müller zeigt sich dann doch von Vernunft durchdrungen. Kastrup und Lange sagen Hit.
Wir sind halt Euphoriker.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
So, nächste Platte und die kommt von Rebecca Ferguson und heißt Heaven. Nadine Lange, bitte.
Ja, Rebecca Ferguson ist 25 Jahre alt, kommt aus Liverpool, wo sie eine ziemlich harte, weil arme Kindheit verlebt hat. Ihre alleinerziehende Mutter musste sie und noch 5 Geschwister durchbringen. Das war sicherlich kein Spaß. Und Rebecca Ferguson hat selber dann auch schon relativ jung, nämlich mit 17 und mit 19, Kinder bekommen. Und alle Leute in ihrem Umfeld meinten dann, naja, jetzt kannst du es ja auch eigentlich vergessen mit einer eigenen Karriere oder irgendwas auf die Reihe zu bringen, musste ich ja jetzt um die Kinder kümmern. Aber sie hat sich davon eigentlich nicht beeindrucken lassen und hat sich dann mal vor 2 Jahren bei X-Factor angemeldet. Das ist so eine Castingshow, die gibt es, glaube ich, auch in Deutschland. Und da ist sie sogar bis ins Finale vorgedrungen, wo sie dann sich allerdings mit dem 2. Platz begnügen musste. Ja, sie hat aber dadurch doch richtig viele Fans bekommen. Also in England ist sie schon ziemlich bekannt und zu ihren Fans gehört auch unter anderem Adele oder Adeli oder Adele, wie wir sagen, die angeblich 80 Mal angerufen hat für sie, weil sie ihre Stimme so mag, die in der Tat wirklich außergewöhnlich ist. Und natürlich hat sie nach ihren Auftritten bei X-Factor dann auch gleich einen Plattenvertrag bekommen und hat dann gleich gesagt, nee, also ich will aber keine von diesen Coverversionen, die ich da gesungen habe, zum Beispiel Sam Cooke's A Change Is Gonna Come singen, was dort besonders gut angekommen ist. Ich will nur eigene Songs oder Songs, die für mich geschrieben und mit mir zusammen produziert wurden, auf das Album machen, was schon nicht ganz unmutig ist, weil natürlich hätte das den Verkauf gesteigert, wenn sie Songs aus der Show damit draufgepackt hätte, hat sie aber nicht. So, und in England ist das Album schon im Dezember rausgekommen und war recht erfolgreich. Auf Platz 3 der Albumcharts ist es gegangen. Und jetzt schauen wir mal, wie es in Deutschland läuft. Das Album heißt Heaven und wir hören jetzt mal daraus den 2. Track Glitter and Gold. Yeah, I'm strong. Take care of
Gladran Gold, Rebecca Ferguson aus ihrem Album Heaven. Also eine Castingshow-Gewinnerin hier im Soundcheck auf Radio 1.
Zweite war
sie.
Zweite.
Beziehungsweise zweite, aber sie hat, glaube ich, bei P. Diddy hat sie auch nochmal versucht zu landen. Starmaker, der hat so eine eigene Casting-Geschichte.
Und es war auch nicht ihr erster Versuch beim X-Factor. Das ist ja das Komische.
Aber vielleicht war es gut, dass sie nur zweite geworden ist.
Wobei böse Stimmen ja behaupten, da wäre was geschoben worden.
Ah.
Ja, was auch immer. Ich meine, jetzt ist sie das ganze Zeug ja los. Also das ist ein prima Album. Also es ist eine halbe Stunde lang super Unterhaltung. Ist es ein bisschen glatt vielleicht, aber sie hat eine spektakuläre Stimme. Die wird hier sehr gut in Szene gesetzt. Der Track eben, also ich finde, den könnte Radio 1 gleich mal in die Rotation nehmen. Es ist perfekter Pop, also Soul-Pop. Mhm. Warum nicht?
Ich bin ja nicht so begeistert. Ich finde ja so ein bisschen, ich habe das mir angehört und dachte mir so, ihr schwärmt gerade die ganze Zeit von der Stimme. Die Stimme ist gut, aber die Stimme kommt, ich finde auf dem Album, finde ich sie manchmal im Zusammenspiel mit der Musik so ein bisschen, es verschwindet sie so ein bisschen. Mhm. Ich habe das laut gehört und ich dachte mir so ein bisschen so, irgendwie fehlt mir da noch was bei der Stimme. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen Druck. Und ich konnte mich mit dem Album überhaupt nicht identifizieren. Ich habe gedacht, so, das höre ich mir an und war so ein bisschen, dachte so, ja, die Songs sind ja auch klassisch so ein bisschen, Soul Pop, wie du so gesagt hast, so, mich berührt sowas nicht. Also ich bin da auch nicht so ein Soul-Fan, dass ich sagen würde, so, okay, toll, dass sie das jetzt irgendwie so toll einsingt. Aber mir fehlt einfach bei der Stimme was. Ich habe das dann verglichen, habe mal Adele angehört. Die Stimme ist halt viel mehr Wumms, so, finde ich. Und im Vergleich dazu fällt sich das ein bisschen ab. Und ich habe auch so ein bisschen das Problem, dass sie natürlich jetzt auch in diesem ganzen Adele und Amy Winehouse mitrutscht muss vielleicht so. Und das finde ich einfach zu viel.
Ja. Ich meine, natürlich ist das eine Reaktion auch auf Adele, ne? Ich meine, Adele hat neulich gerade erzählt, sie selber hat gefragt, wer kauft meine Platten eigentlich noch? Weil immer noch ihr Album, dieses 21, sich nach wie vor verkauft, glaube ich, gerade die 4-Millionen-Marke geknackt hat oder
allein
sowas.
Allein
in England, genau, nur in England. Und Adele fragt sich selber, es hat doch eigentlich schon fast jeder, wer kauft es denn immer noch? Und dann muss natürlich Nachschub da kommen. Und das ist schon so ein Nachschub für diese Adele-Fraktion. Was mich so ein bisschen skeptisch werden lässt bei dieser ganzen Sache ist, warum braucht es eigentlich so eine Show wie X-Factor, um so eine Stimme bekannt zu machen und so eine Sängerin bekannt zu machen? Ich verstehe das nicht. Warum ist die in den vorigen Anläufen da gescheitert oder so? Mit so einer Stimme, theoretisch müsstest du auch ganz weit kommen. Oder könntest du es auch so ohne so eine Castingshow schaffen?
Ich glaube, bei den Castingshows ist, glaube ich, jetzt habe ich das Gefühl, zum Beispiel diese Ivy Quino heißt die, glaube ich, dass halt genau das auch im Fahrwasser von Adele jetzt gerade besonders auf solche Stimmen setzen und dass es vielleicht deshalb vorher nicht geklappt hat und deshalb vorher vielleicht andere Kriterien. Ich meine, es gibt dann so rockige Sachen wie, Gott, ich weiß gar nicht, wie die alle immer hießen, so, oder es gibt verrückte Typen und ich glaube, jetzt setzen sie wieder so ein bisschen auf diese souligen Stimmen und deshalb kommt das jetzt vielleicht gerade so wieder passend zu der Zeit, weil sie sehen, Adele funktioniert, Amy ist weg, jetzt müssen wir da mal...
Ja, aber jetzt ist ja, ich meine, Amy Winehouse war vor 5 Jahren sozusagen oder vor 4 Jahren,
ja,
oder
da wann das ganz Duffy groß war. Zwischendurch.
Genau, also dieser Soul-Trend, der ist ja nicht neu, nee, in dem Sinne, ne? Also,
aber der ist natürlich, wir haben da nächsten Stunde eine Platte, die da sehr gut reinpasst, aber der ist natürlich alt eigentlich in England schon, aber er hat es nie in den Mainstream geschafft, aus welchen Gründen auch immer. Aber vielleicht hören wir noch erstmal ein weiteres Stück und das heißt Shoulder to Shoulder. Rebecca Ferguson, Shoulder to Shoulder aus ihrer Platte Heaven. Und da hat sie hinten Liner Notes geschrieben, in denen sie feststellt, nach all den Jahren des Kampfes und der Arbeit und des Machens ist sie jetzt da, wo sie immer sein wollte.
Wie alt ist sie?
86 geworden.
25.
Ja,
nach all den Jahren.
Naja, die hat, sie wusste ja schon, als sie als Teenager schwanger war, hat sie ihrem Kerl gleich gesagt, ich werde aber trotzdem Sängerin. Und sie hat die Songs, sind auch alle von ihr mitgeschrieben, mindestens jedenfalls. Und ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut. Mir gefällt das sehr gut, weil hier etwas zum Tragen kommt, was eben dann bei solcher Musik auch sehr wichtig ist. Denn es ist tatsächlich auch ihre Geschichte, glaube ich. Es ist das, was sie wollte das. Sie ist komplett durchdrungen von dem. Und sie ist eben auch talentiert. Sie ist kein Wannabe. Wie wir sie ja dann in unseren Castingshows, wenn wir sie uns antun wollen, immer wieder erleben müssen, sondern die hat das, die kann gar nicht anders. Und sie hat ja das Glück eigentlich, dass sie ein Produzententeam oder überhaupt Produzenten gefunden hat und einen Sound, der genau das Richtige macht mit ihrer Stimme. Sie ist 25, aber eben doch schon sehr erwachsen. Und das ist eben ein Erwachsener, ein Erwachsenen-Soul-Pop oder wie immer man das auch nennen will, der, wie ich finde, wunderbar unaufgeregt daherkommt, der überhaupt nichts definieren will, der hier keine Maßstäbe setzen will, der eben aber auch nicht das schlimme R-Wort gleich wieder provoziert. Ich bin wirklich sehr, sehr überrascht gewesen von diesem Ding. Also Hut ab, hätte ich einen auf. Hm. Tolle Stimme, toll gemacht. Und es ist auch dieser britische, komische britische Soul, den eben dann früher Leute wie Dusty Springfield oder solche Figuren eben auch drauf hatten, die ja nie wirklich Soul waren, aber letztlich vom Wesen her doch.
Genau, ich habe es auch irgendwo gelesen. Irgendjemand schrieb, dass hier Rebecca Ferguson einem zeigt, wie Dusty Springfield eventuell geklungen hätte, wenn sie mal für James Bond den Soundtrack gemacht hätte. Ah. Ich weiß gar nicht, auf welchen Song sich das hier genau bezieht. Was ich so schön finde, ist an diesem Album, dass Rebecca Ferguson, natürlich hätte das nahegelegen, sie so wie Adele klingen zu lassen oder wie Amy Winehouse oder sowas. Und ich glaube auch, dass sie das mit ihrer Stimme hinbekommen hätte, so zu singen wie die, so Manierismen anzunehmen, einfach so jemanden zu kopieren, aber sie klingt ja trotzdem, sie klingt ja nicht wie eine von denen. Sie klingt wie eine Soul-Sängerin, aber wahrscheinlich, oder sie klingt wie sie selbst, finde ich.
Ja, und das ist auch das Erstaunliche daran und das ist auch gar nicht so leicht und ich finde auch, dass jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Mhm. Genau, wer da mitmacht, ist unter anderem auch Egg White, das ist auch einer, der für Adele mitgemacht hat, aber bei Adeles Album teilweise mitgearbeitet hat, aber er, wie du schon gesagt hast, macht ihr das nicht genau so, sondern für sie persönlich. Und was Andreas vorhin meinte, dass sie da ihre ganze Erfahrung mit reinbringt, das finde ich auch, dass man das hört. Also ich glaube ihr das. Ich habe auch diese Klavier- oder diese Ballade jetzt da eben ausgewählt, damit man mal hören kann, dass sie sowas auch kann. Die ist nämlich relativ vielfältig. Auch das letzte Stück, was wir gleich hören, ist nochmal ein bisschen anders. Das ist schon wirklich souverän für ein Debüt. Und sie hat auch zum Teil einmal zwei, dreimal gesagt, nö, also den Take nehmen wir jetzt, ich singe das jetzt nicht nochmal. Also die hat schon auch irgendwie so ein Gefühl dafür, wann was gut klingt und eine eigene künstlerische Autorität.
Aber das Erstaunliche ist natürlich trotzdem, dass diese Casting-Leute, also diese Casting-Show-Leute, die dahinter stehen, dass die das zugelassen haben. Also ich meine, sowohl, dass
die
ihre
jetzt nicht mehr dahinter. Also jetzt ist es ja RCA, Sony. Hm. Also ich glaube nicht, dass da...
Das würde in Deutschland nie passieren, dass sich eine Casting-Show so die Fäden aus der Hand nehmen lässt.
Ich wollte gerade sagen, unterschreibt man doch nicht von Anfang an, dass man irgendwie mitmacht und von dem Moment an alles, was dann passiert, irgendwie mit der Casting... Show ja zusammen, ja.
Also vielleicht liegt es daran, dass sie nur Zweite geworden ist.
Ja, ja, genau.
War vielleicht der Segen für sie. Ne?
Ja. Das habe ich ja eben auch gesagt, Martin.
Ich höre dir nicht so genau zu, ehrlich gesagt.
Was sie offenbar noch nicht so toll hinkriegt, ich habe mal zwei, drei Live-Reviews gelesen, auf der Bühne muss sie wohl noch relativ schüchtern sein und sich kaum bewegen und so. Da gibt es wahrscheinlich noch Luft nach oben, aber wir haben ja jetzt erstmal nur die Platte und da kann man schon sagen, Respekt.
Rebecca Ferguson, Too Good to Lose aus ihrem Album Heaven hier im Soundcheck auf Radio 1. Und ich habe gerade überlegt, vielleicht ist das so ein Lackmustest für das Herausfinden des wahren Alters. Ich habe diese Platte nämlich wirklich sehr, sehr gerne immer gehört und habe gesagt, jetzt wahrscheinlich bin ich jetzt alt.
Wieso? Weil das ist doch, glaube ich, auch Musik, die sich an jüngere Leute auch richtet, oder? Also ich glaube, Rebecca Ferguson will jetzt nicht nur in der Ü40-Zielgruppe wahrgenommen werden. Vielleicht ist das wirklich aber auch für alle.
Aber es ist ganz interessant, dass du sagst, in der neuen Specs ist ein Artikel drin, da geht es um Nostalgie. Warum? Mhm. Und sie haben so ein Londoner Future Lab befragt, so ein Trendforschungsinstitut. Und die behaupten, es gibt einen großen Trend, die Rückkehr zum Konservativen, zum Lokalen. Die Leute erinnern sich und denken über die eigene Vergangenheit nach. Allerdings nur die älteren Leute, so die zwischen 30 und 50 sind und so.
Die ganz jungen Leute. Woran sollen die Jungen denken, wie sie im Kindergarten waren oder was?
Die ganz jungen Leute, die sind irgendwie anders und die wollen lieber Sachen wieder selber machen.
Primitivismus. Aber,
ja, die wollen irgendwie wieder handwerklich arbeiten und die wollen nicht am Computer sitzen und die wollen nicht, dass sich Freizeit und Arbeit so dermaßen miteinander verschränken, sondern die wollen das wieder klar getrennt haben.
Die wollen uns zurück in die Steinzeit bomben.
Five to nine, genau.
Ja, das ist aber tatsächlich eine
oder Dennis, was sagst du dazu?
Bin ich hier der Vertreter der jungen Generation?
Was glaube ich schon.
Weißt doch gar nicht, wer ich bin.
Du bist auf jeden Fall der Jüngste in der Runde.
Ja, ich stimme dem zu, ja. Ich greife lieber mir zum Hammer und zum Schraubenzieher und greife an und schraube lieber an meinen eigenen Sachen. Ja.
Und deswegen magst du auch das Album nicht wahrscheinlich, ja?
Vielleicht ist
du
das
bist
so, ja.
Das könnte sogar wirklich so sein, ne? Weil gerade bei diesen Älteren, da geht es wohl darum, also so zwischen 30 und 50, so heißt es da in diesem Artikel, es geht nicht mehr um dieses Haben, 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 sondern es geht darum, was kann ich kriegen, damit ich mich gut fühle? Und da kann ich mir vorstellen, so eine Musik hilft einem dabei, sich darüber Gedanken zu machen.
Was für eine wundervolle These.
Ja, und das ist die Wertung dazu.
Hit, 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 Niete.
Oh, da ist nämlich diese These Fleisch geworden. Denn Nadine, Martin und ich sagen, diese Platte sei ein Hit. Dennis Kastrup hingegen hat sie schnöde in den Mülleimer befördert mit seiner Niete. Das werden wir im Auge behalten.
Ja, das vor allen Dingen hat er es vermasselt. Ne? Jetzt kommt sie nicht auf die Soundcheck Award-Liste.
Ich vermute, dass er in seiner Freizeit Guerilla-Gardening betreibt.
Ja, da draußen in Tempelhof. Ach nee, das ist ja schon geregelt.
Moment, ich habe mir die Platte schon dreimal angehört.
Ja, und
sie wächst einfach nicht bei mir. Sie lässt sich einfach nur... Sie verwischt einfach jedes Mal. Ich kann es nicht ändern.
Na gut.
In der nächsten Stunde geht es um die neuen Platten von Quantic zusammen mit Alice Russell und Cry Baby. Und bis zu den Nachrichten haben wir jetzt schön viel Zeit für ein schön langes Stück der ganz herausragenden Band Choir of Young Believers. Die kommt aus Dänemark, klingt aber nicht so wie der übliche Dänen-Pop, sondern das sind traurige junge Menschen. Und Rheingold heißt ihre zweite Platte ist es, glaube ich, oder zweieinhalbte. Und bis zu den Nachrichten gibt es jetzt das Stück The Third Time.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Solange, keine Sorge, das ist in Ordnung so, das ist eine moderne Produktion, da setzt manchmal einfach was aus. Die Platte lief richtig und der Empfang bei Ihnen zu Hause war es auch. Solange zusammen mit Rassan Ahmad, Pride, aus dem Album La Belle Vie. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1. Dennis Kastrup ist da, Martin Böttcher, Nadine Lange, Obertonmeister Redlich, ich bin Andreas Müller und jetzt geht es um Quantic und Alice Russell und da sind wir wieder bei dem, wo wir eben waren, Rebecca Ferguson, hatte ich gesagt. Die Geschichte mit diesem Soul und New Funk und wie man das alles so nennen will in England, gibt es ja so seit Beginn der Nullerjahre sehr intensiv, als sich diese Musik wieder aus dem Schatten des Muckertums anfing zu bewegen. Wir hatten ja Ende der 80er den Acid Jazz, der uns schöne Musik bescherte, dann aber auch ganz schrecklich wurde und ja fast so etwas wie ein Schimpfwort wurde und jahrelang wollte niemand mehr irgendwas damit zu tun haben, mit einer groovenden Musik, die echte Hörner besaß, tolle Sänger und alles in allem so doch ziemlich auf der Musik des James Brown der späten 60er irgendwie basierte und dem Jazz natürlich. Also zu Beginn der Nullerjahre begann sich das zu ändern und da hatte sein Auftritt Quantic, auch genannt Will Holland, das ist sein bürgerlicher Name, er hat diverse Pseudonyme und er ist so etwas wie ein Vertreter des True Thoughts Sounds, wenn man so will. Das ist nämlich ein Label, auf dem er veröffentlicht seit 2001 und dieses Label steht für einen Sound, der eben ganz klar basiert auf dem Funk der späten 60er Jahre, aber eben auch viele andere Dinge zulässt. Es gibt Broken Beat Produktion auf True Thoughts, es gibt Hip-Hop und alles mögliche andere. Und Quantic ist jemand, der DJ ist, Plattensammler, Multiinstrumentalist, Produzent, ein gutes Gespür hat für Räume, für Klänge und vor allem auch eine große Neugierde hat. Also er hat sich nicht damit begnügt, sozusagen diesen Hole-in-the-Wall-Funk zu pflegen, sondern er hat immer auch andere Beats gesucht und landete dabei auf all places in Kolumbien. Hatte immer ein Faible für südamerikanische Musik und ist dann dorthin gegangen, hat sich das angeguckt und hat dann festgestellt, dass man da sehr günstig produzieren kann. Nämlich mit richtigen Musikern in einem richtigen Studio, was man in Europa eben nicht mehr bezahlen kann und deswegen eben in den Sampler schickt, kann man da mit echten Leuten machen. Und er ist tatsächlich in Cali gelandet. Die Kokser unter den Hörerinnen und Hörern wissen, das Cali-Kartell, berühmter Großhandel damals für diese Droge. Aber offensichtlich ist die Stadt inzwischen so befriedet, seitdem Pablo Escobar zwangsweise in Rente gegangen ist, dass man da ganz gut leben kann. Und da ist er jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich im Exil, macht seine Musik, die immer, immer stärker infiziert wird von diesen Klängen, die dort unterwegs sind. Und Kolumbien ist eben nicht nur Cumbia, natürlich ganz stark Cumbia, aber es ist ein Land, ein Transitland im wahrsten Sinne des Wortes für alle möglichen Dinge und Kulturen und da geht eine ganze Menge Zeug ab. Und der Funk wurde da übrigens auch schon gespielt in den 60er Jahren. Er hat bei seinen Produktionen immer gerne zurückgegriffen auf eine der besten, wie ich finde, Meat-Sängerinnen Englands, nämlich Alice Russell. Ich habe immer gesagt, Alice Russell ist eigentlich die bessere Amy Winehouse. Sie ist für mich die größere Sängerin eigentlich immer gewesen, viel, viel wandlungsfähiger als Amy, mit einem weitaus größeren Repertoire. Aber Alice Russell ist nicht unbedingt ein Covergirl. Sie ist so eine blue-eyed britische Sängerin, Soul-Sängerin, die jetzt unter uns gesagt vielleicht nicht ganz so toll aussieht, wie man aussehen muss als Frau, um in diesem Business richtig Erfolg haben zu können. Deswegen immer Meat-Sängerin. Ich fand es immer ungerecht, dass sie immer so im Schatten blieb. Jetzt also gibt es ein Album, das heißt Look Around the Corner. Das soll das erste richtige große Album der beiden sein. Das stimmt nicht ganz, weil es auch einige Instrumentals auf dieser Platte gibt. Und sie werden da begleitet von einer Band aus Cali, die beiden. Und wir hören das erste Stück, das ich ausgesucht habe. Und das heißt Here Again. Quantic und Alice Russell aus dem Album Look Around the Corner mit Here Again im Soundcheck auf Radio 1. Sehr hübsch, sehr gut, klasse.
Ja, spektakulärer Song. Also ich finde der beste auf der Platte. Allein das Bläserarrangement herausragend. Also diese Flöte, toll. Und mir geht's ganz zwiegespalten mit dieser Platte. Ich habe mich total gefreut, als ich gehört habe, dass die beiden was zusammen machen, weil was sie zusammen zum Beispiel mit dem Quantic Soul Orchestra zusammen gemacht haben, war herausragend. Also Pushing On, einer meiner Lieblingslieder so aus diesem neueren Soul-Funk-Segment. Und ich dachte, ja, jetzt kommt er vielleicht aus seiner Latin-Ecke mal wieder so ein bisschen raus, weil die mir nicht so gut gefällt. Aber es ist eigentlich im Gegenteil so, er zehrt eigentlich Alice Russell in diese Ecke mit rein. Und das ist mittelgelungen auf der Platte. Also umso Latin-artiger es wird, umso mehr erreicht es mich nicht. Also ich, es liegt aber auch bestimmt auch an mir, weil ich im Samba, Salsa, schieß mich tot noch nie was mit anfangen konnte.
Muss man einen Kurs machen?
Ja, muss ich vielleicht mal.
Es gibt so Salsa-Kurse. Mhm,
ja, also das, da,
das sind nette Leute.
Ja. Vielleicht sollten wir das zusammen machen.
Ja, genau.
Weil vielleicht? Ich genau das nämlich auch fühle.
Ja.
Also ich Latin Music ist einfach für mich ein schwarzes Loch. Eigentlich müsste ich jetzt schweigen und nichts sagen. Dieser Kontinent ist für mich, also nicht, diese Musik ist für mich ein schwarzes Loch und ich komme damit einfach nicht zurecht. Ich habe es auch versucht. Ich mag das auch irgendwie nicht so. Also es gibt wirklich tolle Songs auf dem Album. Also ich fand Here We Go auch gut so, aber wenn der Latin Einschlag dort reinbricht, dann finde ich es immer ganz furchtbar sogar, weil ich mag dieses Latin, ist immer so, geht immer so wellenartig so hoch und runter und das gefällt mir einfach nicht. Ich komme damit nicht. Wir sollten den Salsa-Kurs machen. Also ich weiß nicht, ob das alles noch retten würde.
Für mich war das gar nicht so eine Frage, ob Latin oder nicht Latin oder Soul oder nicht Soul oder so, aber bei manchen dieser Songs, da fallen einfach die einzelnen Stücke, die Stimme und das Orchester und die Melodie, die fallen so wunderschön ineinander und dann funktioniert das alles und dann kommt man diesem Ideal des perfekten Songs so sehr, sehr nah. Aber gerade in diesem eben gehörten Here Again, da geht mir das so ganz anders, weil so auf zwei, drei Stücken und eben auch auf diesem Here Again, zum Beispiel, ich finde die einzelnen Komponenten daraus, finde ich wirklich super, auch die Flöten und sowas, haben mir echt gut gefallen, aber bei manchen dieser Stücke, da funktioniert das einfach nicht. ich habe nicht so ein perfektes Gehör. Ich kann nicht sagen, in welcher Tonlage da was gespielt wurde oder sowas. Aber meiner Ansicht nach hört sich das manchmal da so an, als wenn da Töne aufeinandertreffen, die eigentlich nicht zusammengehören. Also als wäre da irgendwas schräg oder sowas. Und ich habe dann überlegt, ist das Absicht vielleicht? Soll das so jazzy sein? So nach dem Motto, so da singt man vielleicht auch gegeneinander, um dann zum Schluss wieder zusammenzufinden oder sowas. Aber mir sträubt sich da irgendwie so, also so richtig, ich merke so, wie innerlich ich so denke, so, oh, nee, da irgendwas stimmt da nicht.
Also die Platte ist in zwei Teile geteilt tatsächlich, also wenn es eine normale Schallplatte wäre, gäbe es eine A- und B-Seite, und die B-Seite ist eben sehr latinesk, keine Frage, und da funktioniert es auch nicht wirklich, weil sie das nicht kann, nicht will, ich weiß es nicht. Es ist nicht ihre Musik, das hört man ihr tatsächlich an. Der erste Teil ist ganz grandios, wie ich finde. Aber wir dippen jetzt mal in den zweiten Teil und mit einem der gelungeneren Werke, nämlich einem alten Track, der ein Exotica-Klassiker ist. In den 50er Jahren, glaube ich, entstanden, und der heißt Similao. Sehr charmant finde ich diese Version von Similao, Quantic und Alice Russell aus dem Album Look Around the Corner. Also das ist jetzt so der einzige Eindruck von der Latin-Seite. Es gibt noch ein paar Instrumentals, habe ich eben schon angedeutet, und Stücke, die nicht so gelungen sind. Also irgendwie schade. Das hatte ich mir eigentlich auch anders vorgestellt. Nun ist es aber so, dass das natürlich beides Künstler sind, die der Masse nicht unbedingt vertraut sind. Mit dem Werk wahrscheinlich auch nicht. Es wäre interessant, einfach mal zu hören oder zu erleben, wie Menschen, die gar nichts von diesen beiden wissen, auf so eine Platte dann reagieren würden, auch mit dieser Zweiteilung. Allerdings befürchte ich, dass echte Latin-Expertinnen und Experten-Fans dann auch nicht so wahnsinnig viel damit anfangen können, weil diese Band, das ist nämlich die Combo Barbaro, also die Gruppe Barbaren, wie sie sich nennt, die da im Hintergrund spielt, wahrscheinlich auch nicht unbedingt das spielt, was sie sonst macht. Das ist wahrscheinlich auch eine rumpelige Cumbia-Kombo im Original oder so, ich weiß es nicht. So richtig funktioniert es leider nicht.
Ja, es zerfällt einfach total. Ich finde die ersten, also die A-Seite würde ich mir sofort kaufen als EP, und die B-Seite will ich einfach, da hatte ich echt auch Probleme, das zweimal zu hören. Also ich weiß nicht, es funktioniert auch als Album nicht. Es ist auch ein bisschen zu lang noch dazu. Also es ist 53 Minuten lang, dann gibt's hinten noch ein paar so Reprisen, und auch gerade die Instrumentals, da
ziehen sich.
Die ziehen, da langweilt man sich echt, ja. Es gibt auch ein 7-Minuten-Stück, wo Alice Russell ein wenig singt, wo man sich dann so nach Minute 5 auch denkt, was, ja und jetzt noch, Es ist irgendwie so ein bisschen schade, weil da hätte mehr rauskommen können. Ich meine, sie ist zweimal extra nach Kolumbien geflogen, um diese Platte mit ihm zu machen, und irgendwie ist es leider doch ein bisschen enttäuschend.
Aber ich finde es ja sehr, sehr erfrischend, wie wir jetzt gerade über dieses Album reden, weil ich habe wirklich sehr lange gesucht nach allen möglichen Leuten, die über dieses Album was geschrieben haben, und stellte fest, es gibt so gut wie gar keine schlechten Kritiken über dieses Album. Und das, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass die Leute, die vielleicht so in diesem Latin-Kreis sind, dieses Album vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Aber für mich war das so ein ganz komischer Moment. Ich dachte so, na gut, es ist schon ein gutes Album, aber so gut, wie ja in diesen ganzen Kritiken geschrieben wird, so gut ist es ja dann letztendlich nicht. Und ich habe dann in meinem Kopf schon so angefangen, mir so eine Art, ja, die musikjournalistische Schweigespirale zu erklären, so Nölle Neumann-mäßig, so keiner möchte irgendwie dabei ertappt werden, dass er was schlecht findet, was alle anderen gut finden. Mhm. Und dachte ich so, das ist so auch so das, was wir vorhin schon mal hatten, so als Thema der Hype irgendwie. So, alle finden das auf einmal gut und niemand darf was Schlechtes dagegen sagen und niemand sagt was Schlechtes dagegen. Deshalb finde ich sehr gut, dass wir das gerade so auseinandernehmen, weil das Album ist gut, aber so gut ist es eben nicht.
Ich glaube, das wird ja auch dann von den Rezensenten eher von Leuten halt, die sich damit auskennen oder die damit, die wissen, eigentlich wissen, worum es geht, wahrgenommen. Und die können das ganz anders beschreiben und beobachten, wie zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, Andreas, wenn Leute gar nicht wissen, die gar nicht kennen, wie nehmen die das auf? Wie erfrischend finden die das, oder finden die das eher langweilig? Das wäre echt interessant, mal rauszufinden und zu sagen so, okay, wir spielen das jetzt mal einen vor, und Ich, der jetzt nicht der große Latin-Fan bin, fand die erste Hälfte toll. Und danach habe ich auch mal ausgemacht, weil es einfach so ausgewischt wurde, dass ich dachte so, da passiert jetzt einfach nichts mehr. Und das ist sehr schade.
Also um nochmal den Status klarzumachen, das ist hier wirklich ein Underground-Phänomen. Und vor ein paar Monaten, als so die ersten Botschaften von diesem Album kamen, wurde vom Label per E-Mail immer frohlockend berichtet, dass die Single, nämlich das Titelstück Look Around the Corner, jetzt auf BBC Six mal gespielt wurde. BBC Six ist eine sehr honorige, aber sagen wir mal nicht so sehr gehörte Welle der BBC, wo tolle Leute, zum Beispiel Guy Garvey von Elbow hat da eine Sendung. Das sind tolle Sachen, aber es läuft ziemlich unterm Radar und da hatte das dann mal so ein paar Einsätze. Also so auf der Ebene spielt sich das ab. Aber wie ich eben schon sagte, ich finde, Alice Russell ist eine Frau, die endlich ihren Break braucht. Also die muss endlich mal gehört werden. Und so richtig schlecht ist diese Platte auch nicht. Das kann man nicht sagen. Und wir hören jetzt noch eine kleine Sensation, nämlich eine Coverversion eines, man kann jetzt nicht sagen Motown-Klassiker. Es ist einer von tausenden Tracks, die bei Motown erschienen sind. Diana Ross und Marvin Gaye haben das mal im Duo zum Beispiel zusammengesungen. Und hier ist es halt Quantic mit Alice Russell. I keep my light in my window. I keep my light in my window, Alice Russell und Quantic aus dem Album Look Around the Corner hier im Soundcheck mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Ich dachte, genau, fehlt schon noch einer. Ja.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, wird Zeit, dass wir fertig werden. Ich muss noch zur Mitternachtsmesse, aber bis dahin haben wir noch Zeit für Crybaby.
Hinter Crybaby versteckt sich der Musiker Danny Coughlin, geboren in London, aufgewachsen im Südwesten von England, lebt zurzeit in Bristol. Wie alt er ist, habe ich nicht rausgefunden. Ich schätze ihn mal so um die 40. In seiner frühen Kindheit war Coughlin immer schon von Musik umgeben. Die Großmutter spielte Klavier, sein Vater begeisterte sich für Folkmusik. Außerdem sagten der Vater in einem Harmony-Quartett. Die Proben fanden zu Hause statt. Danny konnte unten immer alles mithören. Davon inspiriert sang er mit 9 Jahren. Das erste Mal öffentlich, zusammen mit seiner Schwester. In der Schulzeit ging es dann weiter musikalisch zu im Elternhaus. Die Familie pflegte die, wie ich finde, sehr schöne Tradition, jeden Sonntag die Jimmy Savile's Old Record Club Show beim Mittagessen zu hören. Wer die Show nicht kennt, die Show da war dafür bekannt, die Top 10 der vergangenen Jahre zu spielen. Und das bedeutete in dem Fall von 1973 bis 87. Da gab es nämlich so lange gab es die Show. Erste eigene Gehversuche macht er dann in der Schule mit einer Heavy-Metal-Band. Nach der Schule ein paar Jahre auf Wanderschaft, bevor er in Bristol landete. Und die Legende, also seine Legende will es dann, dass er einen Abend zusammen mit seiner Schwester die alte Plattensammlung durchgegangen ist und in Nostalgie versank. Er nahm ein paar Songs auf. Merrick von Adam and the Ants wurde auf ihn aufmerksam und lud ihn in sein Studio ein. Das Album Cry Baby soll laut eigenen Angaben ein Tribut, ein Liebesbrief an all seine alten Schallplatten sein. Und ja, das ist es wohl. Doch bevor wir hier jetzt die reichlich gefüllten Referenzschubladen öffnen, hören wir Crybaby mal mit dem wundervollen Titel I cherish the heartbreak more than the love that I've lost.
I cherish the heartbreak.
Crybaby, cherish the heartbreak more than the love I lost. Ja, so empfinden wahrscheinlich nur Engländer. So unverschämt, pathetisch, Musical Hall-mäßig und vielleicht auch ein wenig diebisch trotzdem.
Ein wenig diebisch.
Ein wenig.
Also ich meine, geht schon fast an die Morrissey-Parodie heran.
Nein.
Also ich finde das zu krass.
Oder an Richard Hawley.
Nee, das ist Morrissey impersonating purest quality.
Ach. Ich habe auch gedacht, Morrissey hat einen neuen Song rausgebracht.
Ja. Wäre schön, wenn er mal wieder so einen bringen würde. Kann er ja nicht mehr. Ist ja taub und macht nur noch Krach.
Aber das ist schon einer der Songs auf dem Album, der, glaube ich, verrät, was es diesem Danny Coughlin eigentlich so geht. Also eben, weil er hier so singt wie der Mosser. Das ist kein Zufall. Der träumt davon, angehimmelt zu werden, glaube ich. Und so selbstbestimmt zu sein. Genau, das ist meine Theorie. Der träumt davon, so selbstbestimmt zu sein, dass es schon fast weh tut. Und warum auch nicht? Ich träume da auch manchmal von. Aber nur für ganz kurze Zeit. Und dann fällt mir wieder ein, ich bin ja auch nur einer von 7 Milliarden.
Also ich.
Was machst du dann hier?
Tja.
In der Show der.
Der Auserwählten.
Der aber Besten.
Um das mal aufzugreifen.
Am Tisch der Besten.
Angehimmelt zu werden.
In der Tafelrunde.
Also das ganze Album ist ja anhimmeln. Er himmelt ja auch sehr viel an und wird auch dann wieder zurückgedrückt und leidet so viel Schmerz und so viel. Er will unbedingt so viel Liebe. Und ich glaube, jeder Song ist einfach immer voller Leid und Liebe. Und die Andeutung, die wir gerade gesagt haben, Morrissey, das passt auch so wunderbar zu dem all dem. Ich finde es grandios. Dass er sich auch Heulsuse nennt. Ich finde es großartig. Ich habe am Anfang gedacht, so, okay, über Namen von Bands muss man nicht so viel reden, aber bei ihm ist das, ich habe das Gefühl, das ist so ein super Konzept, Heulsuse nennen, da wissen alle gleich Bescheid. Okay, wenn ihr jetzt um die Ecke kommt und sagt, was singst du da eigentlich? Geht's dir gut? Bist du traurig? Und was soll das alles? Da sagt er, ja, ich bin die Heulsuse, das ist okay für mich. Und dann nimmt er alle gleich den Wind aus den Segeln. Ich finde das großartig. Und finde fast schon auch manchmal, denke ich, dass es eine Parodie ist von all dem Morrissey, Hawley oder weiß nicht was.
Shame, Cry Baby aus dem gleichnamigen Album hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, das ist natürlich unverfroren. Es ist, ja, aber er hat ja schon alle Türen aufgemacht, die man ihm einrennen wollte mit dieser Musik als Kritiker. Aber ich muss auch sagen, ich habe da große Sympathie für. Mir gefällt das richtig gut. Zwar kein Hit, aber schön, wirklich einfach nur schön.
Nee, also mir geht das total auf den Geist. Und dieser Trick, sich Heulsuse zu nennen und dann halbe Stunde rumzuheulen, bei mir zieht das nicht. Also ich sag, geh nach Hause, heul doch. Und also.
Du bist aber hart.
Ja, also. Er hat das einfach nicht. Also er bleibt total in der Kopie und in der Anbetung stecken. Und im Gegensatz zu Morrissey, Hawley und auch Rufus Wainwright, den ich da auch manchmal noch höre, hat er einfach nicht diese Grandezza und dieses großartige, sich wirklich im Leiden ergießen. Er macht das nur so, er stellt das nur so nach. Also ich glaube dem kein Wort.
Ich finde, das ist so ein bisschen. Er hat fast so eine Jonathan Richman-Qualität.
Also oh,
doch, natürlich.
Niemals.
Nein, das ist doch genau diese Haltung. So, ja, steiniget mich, macht mich doch fertig. Aber ich stehe hier trotzdem mit meiner Fender-Gitarre und meinem Twin-Reverb-Verstärker, der diese schönen Klänge macht, und ich mache das jetzt einfach.
Aber Jonathan Richman singt auch mal ein schnelleres Lied zum Beispiel. Er steckt ja die ganze Zeit in dem gleichen Tempo fest und ich finde es unglaublich langweilig. Der sollte von mir, also mein Tipp für seine Karriere, gründe einfach mit noch ein paar Leuten eine Coverband von den Smiths und von Morrissey. Rasiert er dann komisch ein Vollbart ab und gut. Also da wird er wahrscheinlich auch mehr Kohle machen als mit dem Ding hier. Das ist
aber
voll
ist
überflüssig.
Ja, aber es ist ja nicht nur Morrissey, den er hier zitiert oder kopiert oder
aber
sowas, sondern da kommen ja auch noch diese ganzen Schnulzensänger der 50er und 60er Jahre tauchen da auf. Ne? Bobby V und Billy Fury, Neil Sedaka, Bobby Vinton, Elvis sogar kann man da manchmal nennen. Ja. Und ich finde, dass denen damals Unrecht getan wurden. Die wurden so im Zuge des Hardrocks und des Punks irgendwie so in die Tonne getreten, so einfach so pauschal. Und für die, finde ich, macht er so richtig was. Also das war einfach damals sehr gängige Popmusik. Und darüber noch mal nachzudenken, ich finde, dazu zwingt er einen. Also mich zumindest.
Naja, dann sollte man sich vielleicht die alten Platten noch mal kaufen. Aber das Ding jetzt ja nicht. Also.
Ich finde es auch toll, dass du auch die 50er, 60er, dass er es bewusst macht. Ich glaube, er weiß einfach genau, was er da macht. Und genau, was er benutzen muss, um das zu erreichen. Ich habe auch an manchen Stellen Elvis rausgehört, wie so ein bisschen so ins Mikrofon so ein bisschen reinschummelt. So. Und ich glaube, der macht das einfach total bewusst. Das ist ein Riesenkonzept dahinter. Und das Konzept von dem ersten Ton bis zum letzten Ton wird so durchgearbeitet. Und die ganzen Songs sind auch so, da ist, glaube ich, auf jedem Song hat er irgendwie einen Hall da drin. Das ganze Ding ist so schön verhallt. Der Gesang ist immer so hallig. Und dann immer ganz leicht instrumentiert. Die Instrumente, die kuscheln sich ja quasi schon an ihm. Und dann singt er über Liebe und Schmerz. Genau das, was die 50er, 60er total kitschig gemacht haben. Und ich finde es total lustig.
Ey Mann, was ist denn mit euch los? Das sind auch keine guten...
Das sind die neuen Männer.
Ey, das sind auch keine guten Songs.
Das wolltet ihr doch
immer.
Wie
banal die Gitarre oft ist. Ey, hallo, was ist mit euren Ohren los? Ihr seid irgendwie voll eingewickelt von dem Mann.
Naja, ich meine, du hast natürlich recht, ne? Also es gibt, der Schriftsteller Jonathan Leatham hat mal gesagt, wenn Menschen irgendwas originell finden, dann würden sie in 9 von 10 Fällen nicht das Original kennen, von dem eigentlich hier gecovert wurde. Weil jede kreative Arbeit letztendlich sich irgendwie auf was aufbaut. Und das finde ich natürlich bei ihm hier auch so, der klaut schon sehr, sehr offensichtlich, ne? Also, wenn man mal ehrlich ist, das ist alles geklaut. Die Arrangements sind geklaut, die Texte sind geklaut, die ganze Attitüde ist geklaut und sowas. Aber er nimmt sich eben was raus, was nicht so oft geklaut wird. Und deshalb finde ich es wieder okay. Zumindest für mich, weil es Sachen sind, die es wert sind, geklaut zu werden.
Ich musste aber auch mal Nadine in die Bresche springen und sagen, so am Anfang, beim ersten Hören dachte ich auch, Gott, wie furchtbar. Aber das hat sich dann noch 2-3 Mal hat sich das entwickelt und dachte so, ja, das ist einfach geschickt gemacht. Ich glaube, man muss einfach verstehen, warum er das macht so. Und dann, ja, dann höre ich das sehr gerne und entdecke da auch immer sehr viel drin bei jedem Hören.
Also ich habe es zwar 3-mal gehört, aber beim 3. Mal schon echt, die Platte ist nur eine 1/2 Stunde lang, aber ich habe nur auf die Uhr geguckt und gedacht, wann ist es endlich vorbei? Also am Ende, da passiert doch dann gar nichts mehr. Also
ja, aber gerade am Ende, da ist doch diese super Cover, also was heißt Coverversion, diese Version, da hat er so definitiv von Bobby V und hier Love You More Than I Can Say so einfach fast so 1:1 rausgeklaut. Und das ist super. Nee, das finde ich super. Hier meine alten Rocke Billy Freunde, die sagen dazu, das ist so ein richtig schöner Teenager, also von Teenage Music. So, das ist ein richtig schöner Teenager, da wird geweint, da weint der Typ seiner Freundin hinterher und so. Und ja, so entstehen Emotionen.
Ja, okay.
Manchmal muss auch nicht viel passieren.
Ja, keine Ahnung. Ich bin vielleicht zu effekthascherisch unterwegs, keine Ahnung. Also, ich habe mich total gelangweilt.
Wales. Cry Baby war das aus der Platte, die genauso heißt, hier im Soundcheck auf Radio 1. Ja, schade, dass wir nicht manchmal Fernsehen machen. Nadine Langes Rauchwölkchen, die aus ihren Ohren aufstiegen, wären es wert gewesen, in Farbe abgebildet zu werden. Und so ist dann die Wertung.
Niete. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Hit.
Date kommt von Martin Böttcher. Da ist ja der alte Rockabilly.
Er ja, kommt da manchmal durch.
Ja, ja. Schon zwirbeln sich die Haare wieder zur Tolle. Ja, zweimal geht in Ordnung, Nadine Lange, erwartungsgemäß nach diesen Ausbrüchen und
Ausbrüchen, ich kann auch ganz anders.
Anfällen.
Es war ja noch gar nichts.
Na gut, ja. Schön. Was macht ihr Ostern?
Chillen.
Chillen.
Osterfeuer.
Ja, wo?
Irgendwo in Brandenburg.
Echt?
Ja, ich weiß gar nicht wo.
Aber du musst da hin.
Ich muss da hin, genau.
Auch so mit Stangenbrot und?
Ich glaube mit Grillen und es wurde gesagt, dass selbst Tofu-Würste auf den Grill dürften.
Ah.
Aber der friert ja ein, ey.
Das stimmt, ja, heute Nacht.
Ich hatte vorher mal die Tradition, Musik. Ostern zu grillen, aber das ist leider vorbei. Also auch Karfreitags, ich war da so ein richtiger Rebell. Als ich noch Fleisch gegessen habe, ja.
Ach so.
Das habe ich gemacht. Jetzt aber nicht mehr.
Heute Abend wird nicht mehr grillt. Was machst du denn?
Blumenkohl grillt sich auch nicht so gut. Ich weiß nicht.
Tanzen ab 4.
LSD.
Doch so, das
Nein, ich gehe natürlich zur Kirche. Was glaubt ihr denn? Heute die Prozession war super.
Wo denn?
In Mitte?
Die Touris meinst du da?
Nein, das heißt Touris. Schöne Prozession, quer durch Mitte. Und ja, das ist das ganze Programm. Mhm. Und dazu höre ich natürlich Holger Tschukay von seinem 1987er, glaube ich, Album Rome Remains Rome. Denn da gibt es den Song für den Feiertag oder die Feiertage Blessed Easter im Untertitel featuring Pope Wojtyla and his Swinging Nuns. Eine frühe primitive Form des Samplings, die er ja für sich entdeckt hat. Und das schöne lange Stück gibt es jetzt bis den Nachrichten zu hören. Da kommt man wirklich in Stimmung. Und ich hoffe, alle haben schöne Ostertage jetzt. Und zwischendurch natürlich auch noch nicht vergessen, Lost in Music zu hören mit Jürgen König, Dennis Kastrup, Martin Böttcher, Nadine Lange, Obertonmeister Germar Redlich, ich bin Andreas Müller und hier kommt Holger Tschukay. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.